und herzlich willkommen zur dritten Folge von Lesezeiten. Two Girls, One Book mit Fabi.
Hallo.
Und mit meiner Wenigkeit mit Anne. Oder wie ich auch nennen würde, mit der fabulösen Fabi.
Und der amazing Anne.
Sehr gut.
Ich glaube, das sind die Sachen, die wir das letzte Mal auch genutzt haben. Aber egal.
Egal. Ja. Das kann sich auch wiederholen. Das ist schon in Ordnung. Das ist nicht so schlimm. Ach Gott, eine Lesewoche liegt hinter uns. Fabi, wie geht's dir?
Och, mir geht's gut. Es war ja langes Wochenende. Ich hatte sogar einen Brückentag. Das heißt, ne, also ich war also 4 Tage frei. Richtig nice, so. Habe einige Zeit fürs Lesen genutzt, aber auch einfach teilweise ein paar andere Sachen gemacht. So ein paar Besorgungen, ein paar Sachen, die so auf der Agenda standen, auf der To-Do-Liste, ne? Also einfach Dinge, Sachen und Zeugs, die man so als Erwachsener tun muss. Erwachsenen-Dinge halt, ne?
Erwachsenen-Dinge. Einkaufen.
Vor allem einkaufen mit Brückentag und Feiertag, wo immer alle denken, oh Gott, es wird nie wieder was zu essen geben und sich davor schon komplett eindecken.
Und dann findet man sich um 8 Uhr morgens im Rewe wieder.
Ja, ich habe tatsächlich gepokert dieses Jahr. Ich bin nicht vor dem Feiertag einkaufen gegangen. Ich bin dann quasi danach einkaufen gegangen an dem Freitag, weil ich dachte, Mensch, am Donnerstag, da werden die sich alle einen reinpichern und am Freitag sind die noch so am Rumkomern. Ja, Pustekuchen war nicht so. Das hätte ich mir sparen können. Nächstes Mal gehe ich davor einkaufen. Ich glaube, das Bild wäre das gleiche gewesen.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welcher Gegend du wohnst. Wenn du in einer Gegend wohnst mit sehr vielen Jungen, die jetzt gerade so, 20, 25, ich glaube, das ist die Gegend, wo du halt noch so die Altersspanne, wo du noch losziehst mit dem Bollerwagen, mit Bier drinne und dann wiederkommst mit einem ausgegrabenen Pöller vom Straßengraben und sagst so, guck mal, hab ich hier mitgebracht. Ich glaube, das ist dann sind dann die Leute, die frühst nicht einkaufen gehen.
Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Ja, wie gesagt, nächstes Mal mache ich es anders.
Ja, man lernt dazu.
Was willst du machen, ne? Ja, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich, habe ich gehört.
Wir haben heute Sonntag, ich gehe morgen einkaufen. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
Ja.
Aber die Milch wird knapp.
Einkaufen.
Ja, die gute Hafermilch wird knapp und Kaffee schwarz ist nicht meins.
Nee, true. Das war übrigens am Freitag ausverkauft. Bei mir war Hafermilch ausverkauft. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Aber ja, dafür gab es Hummus.
In der Anfangszeit von Corona war das so schlimm, dass wir auch keine Hafermilch bekommen haben. Ich bin ja laktoseintolerant.
Ja.
Und ich habe dann so, okay, wenn ich immer so 2 Schwupp am Tag gehen, alles, was da drüber ist, geht halt auf den Verdauungstrakt. Das war wirklich jedes Mal pokern, aber halt schwarzer Kaffee schmeckt mir einfach nicht.
Nee, mir auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, auch das, was ich als Kaffee bezeichnen würde, da würden andere Leute drüber lachen. Aber so mag ich meinen Kaffee. Ne? Da kommt ein bisschen Milch rein, da kommt ein bisschen Süße rein und fertig ist. So, es ist eher ein Süßgetränk als ein Kaffee. Aber ist egal. Ich liebe ihn.
Du musst mal hierher zu uns kommen. Also wir haben ja eine Siebträgermaschine. Das heißt, wir machen uns immer einen doppelten Espresso. Und dann wird Milch halt aufgegossen. Bei Bedarf haben wir noch Pumpkin Spice Sirup. Und damit süßen wir ihn. Der ist richtig gut. Wenn du einmal so einen richtig geilen Kaffee hast, der halt auch trotz Milch noch so eine schöne Stärke, so ein schönes Aroma mitbringt. Oh, das ist der Himmel.
Kann ich Also ich habe keine Siebträgermaschine, ich habe so einen Vollautomaten quasi.
Ja.
Aber den liebe ich auch schon sehr. Den liebe ich sehr, sehr, sehr.
Unseren alten Vollautomaten, der kommt auf den Zeltplatz. Der ist dann wird dort dann fest verpackt und das Problem ist, auf dem Zeltplatz, du hast ja die normalen Stromanschlüsse, also so kleinere. Wenn du zum Beispiel mit einem Wasserkocher arbeitest, dass du dann kaum andere Sachen drin haben kannst, weil dir sonst die Sicherung rausfliegt. Oh. Aber halt nicht nur deine Sicherung, sondern die Sicherung
die von allen.
Von 3 Grundstücken nebendran.
Ja, zauberhaft.
Weil so ein Wasserkocher zieht wohl kurzfristig viel Strom. Und daher kommt es, dann musst du halt darauf achten, was halt sonst noch bei dir drin ist. Und dann nehmen wir einfach unseren alten Vollautomaten, der kommt da mit hin und dann ist gut.
Würde ich, glaube ich, auch machen. Ne? Weil was soll er da jetzt bei euch rumstehen und verstauben, wenn er doch noch irgendwie Nutzen haben kann.
Ja, dass man dort auch endlich Kaffee bekommt. Bis jetzt haben wir nur einen Getränkekühlschrank dort mit Cola. Es geht, aber also dazu muss man sagen, wer uns nicht kennt, nicht verfolgt, wir sind seit letztem Jahr Pächter eines Dauercampingstellplatzes. Das heißt, wir haben jetzt Wohnwagen da und seit neuestem auch Vorzelt, was gerade halt ausgebaut wird. Das heißt, es wird erst noch. Es kommt dann und dann haben wir dort dann auch eine Couch-Ecke drinne und dann dort eine kleine Küche und dann verbringen wir halt dort unsere Wochenenden mit.
Halbe Luxus-Camping hier.
Ja, es wird ein zweites Zuhause.
Kaffee, Sitzecke.
Ja,
finde ich cute.
Ist richtig schön. Ich erzähle dir bei Gelegenheit nochmal, wie dann die anderen Grundstücke dort in der Nähe sind. Also sagen wir mal so viel, die haben alle WLAN, die haben Kamera und alles. Da wird so viel campen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon nicht mehr campen, das ist ja schon halbe Wohnung. Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, ne, wenn man sowas mag, wenn man Bock auf sowas hat, warum nicht, ne? Also ich wüsste gar nicht, ob ich der Camping-Typ wäre. Also so richtig Zelten, das habe ich früher als Kind voll toll gefunden. Mhm. Aber mittlerweile kannst du mich mit Zelten jagen. Also schon alleine, wenn ich auf Festivals gegangen bin, ich war ja früher richtig, also wirklich oft auf Festivals. Also da habe ich schon gemerkt, so Zelten ist nicht mehr so meins, ne? Also irgendwann tut dir einfach arschdoll der Rücken weh und dann ist auch nicht mehr angenehm. Dann kannst du es nur noch, und damals habe ich ja noch getrunken, also Alkohol getrunken, dann kannst du es auch nur noch irgendwie versuchen wegzutrinken, damit du den Schmerz am nächsten Tag nicht merkst, aber Pustekuchen, den merkst du trotzdem. Bei Festivals ist es ja auch so, die sind ja immer rund um die Sommerzeit, das heißt, es ist eigentlich immer sehr warm und du schwitzt dir eigentlich ja alles ab. Und nachts ist es aber sehr kalt. Das heißt, ich bin nachts immer, wenn ich schlafen gegangen bin, mit gefühlt 3 Pullis und einem Zip-Hoodie so drüber noch eingeschlafen. Und dann wirst du ja, du gehst ja erst um 3-4 Uhr nachts, gehst du ja erst schlafen, weil vorher ist ja Bambule und da ist ja richtig Remi-Demi und Party. Und dann gehst du schlafen, wahrscheinlich noch mit irgendwie 10.000 anderen Musikrichtungen, die du von jeglicher Ecke hörst, aber irgendwann schläfst du halt einfach ein, ne? Und dann wachst du aber auch schon um 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens wieder auf, weil die Sonne so auf dein Zelt knallt, weil da ist ja auch kein Schatten.
Ja.
Und du schwitzt richtig, weil du dir eine halbe eigene Sauna gemacht hast mit 3 Hoodies und noch ein Deben drüber und dem Schlafsack. Das heißt, du hast effektiv vielleicht nur 2-3 Stunden Schlaf und bist halt einfach gerädert. Ne? Also danach habe ich gedacht, nee, Zelten, nee. Nee.
Auf welchen Festivals warst du?
Ich war auf kleineren Festivals, die so rund um den Helenesee zum Beispiel gewesen sind. Helene Beach Rock, das gibt es, glaube ich, so nicht mehr, soweit ich weiß. Und größere Festivals waren das Full Force, also With Full Force.
Oh, da war ich einmal, ja.
Ja, es war mal in Leipzig und jetzt ist es aber auf einem also in der Nähe von Leipzig, auf so einem Flugplatz und jetzt ist es, glaube ich, woanders. Da war ich auch noch einmal, aber die Location gefiel mir nicht so ganz. Das haben sie sicherlich noch ein bisschen verbessert und verändert, weil damals, also war kurzer Exkurs. So, ich habe mir damals, jetzt wird es ein langes Intro, ne? Hoi. Ich habe mir damals die Tickets gekauft für das Festival. Und wenn du dir ein Ticket kaufst für ein Festival, dann gehst du doch davon aus, dass du dann da auch bist, ne?
Ja, im besten Fall.
Ja. Und kurze Erklärung dazu, zumindest in der Location und in diesem Jahr, wer weiß, vielleicht haben sie es jetzt verbessert, ich weiß es nicht, war es so, du hast die Zeltplätze gehabt, dann war da so ein See, wenn ich mich recht entsinne, und du musstest quasi um den See rumlaufen zum Festival, also zu den Bühnen. Und dieser Weg ist nicht mal eben so in 2-3 Minuten gewesen, sondern es dauerte locker 20 bis 30 Minuten, um da hinzukommen, zu Fuß. Es gab einen Shuttlebus, aber den musstest du jedes Mal extra bezahlen. Und das finde ich halt doof, weil wenn ich ein Festivalticket habe, dann kaufe ich das ja, weil ich die Musik hören will und weil ich die Bühnen sehen will und nicht, um dann nochmal, um mich dahin zu transportieren, nochmal einen extra Bus zahlen muss. Also das fand ich ein bisschen dreist, muss ich gestehen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie es jetzt verbessert oder verändert, aber damals war das in dem Jahr ein bisschen so, wo ich dachte, also komm, wirklich.
Ich habe von meiner Festival-Vergangenheit ganz viele WGTs und ganz viele Meralunas mitgenommen. Beim WGT, wenn du früh genug da warst, dann hattest du die Chance auf einen Zeltplatz im Grün, das heißt unter Bäumen, was dich super geschützt hat.
Und das
sonst gab es nur, Sonst gab es nur Wüste. WGT ist ja auch in ganz Leipzig mit verteilt da. Hast du aber alles mit kostenlos mit Straßenverkehr, also öffentlichen und sowas mit da drinne. Hm. Mera Luna ist auf dem Flughafen, aber war von den Wegen auch immer vollkommen machbar. Und ich war zweimal bei Rock am Ring.
Hm. Ich wollte
einmal
immer mal hin, ja, aber ich habe es nie geschafft.
Lohnt sich nicht, ist überhaupt. Also einmal war ich mit der Gilde da, da habe ich kurzfristig eine Woche vorher ein Ticket geschossen für dann nur 100 Euro. Das ist halt auch schweineteuer, muss man dazu sagen. Und da hatten wir einen Zeltplatz, weil wir so verstückelt überall aus Deutschland kamen, halt eine Stunde Fußweg entfernt. Und du hättest dir dieses blöde Busticket holen können am Haupteingang. Das heißt, du musstest sowieso eine Stunde dorthin laufen.
Boah.
Dann haben wir gesagt, okay, zwei Wegbier jeder, zwei Fußpilz und dann let's go. Und sind dann aber halt auch noch Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Mhm. Oh. Das war wild.
Das ist wild. Und was mir noch einfiel, aber das ist so ein Sicherheitsaspekt, den ich so, ich weiß nicht, ob den nur ich wahrgenommen habe oder ob das eher so eine Frauenwahrnehmung ist, vielleicht auch einfach, ne, also dieser Weg um diesen See herum war nachts halt auch so sehr spärlich beleuchtet.
Das ist uncool.
Das ist halt nicht ganz so cool. Also bin nie alleine, also generell sollte man nie alleine irgendwie groß auf Festivals durch die Gegend dümmeln, aber ich bin da auch wirklich nie alleine durch die Gegend gelaufen, weil es einfach, ich habe mich da jetzt nicht so sicher gefühlt. Oder? Also es gab keinen Grund, ne? Es ist keinen effizienten oder effektiven Grund, warum ich jetzt so gehandelt habe, aber es ist so ein Bauchi-Bauchi-Gefühl, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, mit mehreren Personen einfach immer mitzulaufen.
Das verstehe ich. Ich habe übrigens die beste Möglichkeit gehabt, immer auf Festivals einzuschlafen. Das letzte Mal war ich, glaube ich, vor 4 Jahren auf einem. Du nimmst die Kopfhörer mit und ein Hörbuch. Du hörst halt die Leute drumherum nicht und kannst dich darauf konzentrieren und dämmerst dann so ganz langsam weg und dann schaffst du es auch um 2 Uhr zu schlafen.
Gute Idee, ja, das habe ich nicht. Aber ich war auch nie jemand, der so viel sowas wie Powerbanks und sowas mitgenommen hat. Das heißt, ich war immer ganz froh. Ich war immer ganz froh, dass mein Handy irgendwie die ganzen Tage überlebt hat. Mittlerweile wird es wahrscheinlich auch irgendwie Möglichkeiten geben, auf den Festivals irgendwie seine Handys zu laden oder so. Also die haben ja bestimmt auch aufgerüstet und sowas alles.
Die haben solche Locker. Da kannst du dann dein Handy einschließen, dann wird das dort für 2 Stunden geladen und alles. Aber ich habe auch, ich alleine habe 2 Powerbanks. Wenn du halt auf einer Messe oder so bist, auch den ganzen Tag, wenn ich da zum Beispiel mit einem Künstlerstand bin, du hast ja keinen Strom. Strom kostet irgendwie meistens 100 Euro extra.
Boah.
Und dann lebe ich halt einmal mit den Powerbanks und das funktioniert auch.
Ja.
Aber gut, weg von diesem kurzen Exkurs. Denkt dran, wenn ihr auf ein Festival geht dieses Jahr, ladet euch vorher ein Hörbuch runter. Hm? Hört euch das zum Einschlafen an. Hilft wirklich.
Guter Tipp auf jeden Fall, ja. Ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, wo ich irgendwie, da haben die von 1 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens Cantina-Band abgespielt. In Dauerschleife. Und 3 Stunden das zu hören. Also es ist ja schon so ein, sagen wir mal nicht so, ne, es ist ganz nett, das einmal zu hören, aber mehrmals hintereinander muss man es jetzt nicht hören. Und wenn du das aber 3 Stunden lang in Dauerschleife hörst, dann ist aber auch, das ist auch anders wild dann.
Ich glaube einfach, die haben das angemacht, auf Repeaten sind gegangen.
Wahrscheinlich, ja. Und sind dann um 4 Uhr morgens zurückgekommen und dachten so, oh, ach na Mensch, da haben wir ja noch ein bisschen was zu laufen gehabt. Wahnsinn.
Ah, schön. Wir wollten noch über ein Thema sprechen, bevor wir zum Buch kommen.
Hm.
Spiegel-Bestseller.
Ja, die Spiegel-Bestseller-Liste. Ja. Ich habe mal so Revue passieren lassen, ob ich jemals selber Bücher gelesen habe, wo ich effektiv wusste, dass die von der Spiegel-Bestseller-Liste sind oder aus der raus sind. Und ich kann mich nur an ein einziges erinnern, das habe ich am Flughafen geholt und da gab es nur in diesem, es war eher so ein Zeitungsladen mit so einer kleinen Bücherecke und da gab es nur so dieses Regal mit ein paar Büchern und daneben halt, ich glaube, die Top 5 oder Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Und da habe ich 13 Reasons Why gelesen.
Das ist doch verfilmt worden, oder?
Genau. Tote Mädchen lügen nicht, heißt es auf Deutsch. Das ist das erste und ich glaube auch einzige Buch, also ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, wo ich ganz bewusst mir die Spiegel-Besserliste in dem Moment angeguckt habe und wo ich es dann aufgrund dessen, weil ich dieses Buch interessant fand, es deswegen auch mitgenommen habe. Und tatsächlich in dem Fall muss ich sagen, war es für mich auch ein Highlight damals. Also ich habe das Trigger-Warning an alle da draußen, die es nicht kennen sollten, es behandelt ein sehr, also nicht nur eins, sondern mehrere sehr schwierige Themen, da geht es unter anderem auch um Suizid, um sexuelle Nötigung und noch Schlimmeres. Und ja, also wenn man gerade nicht mit solchen Themen umgehen kann, dann sollte man das Buch vielleicht nicht gerade wählen. Aber trotz alledem fand ich die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, sehr, sehr gut. Und ich habe mir von diesem Autor dann tatsächlich auch noch ein Buch, glaube ich, geholt und gelesen und fand das damals auch ganz toll.
Also ich muss sagen, ich habe ziemlich viele Spiegel-Bestseller gelesen, weil alleine so viele Sticker, wie ich von Büchern gepoolt habe, sind das dann doch einige.
Das verstehe ich. Momentan, ich gucke jetzt gerade mal so, momentan sind auch ganz oft hier so Sticker drauf mit der TikTok-Trend, bla bla bla. Aber ich kann mich nicht erinnern, es kann schon sein, dass da einige Bücher dabei waren, die Spiegel-Bestseller waren, aber ich sie nicht als Spiegel-Bestseller wahrgenommen habe, weil ich sie nicht aus dieser Liste rausgepickt habe aufgrund dessen. Ich frage mich ja auch immer, wie diese Listen zustande kommen. Ne? Also nicht nur Spiegel-Bestseller gibt es ja als Liste, es gibt ja diverse andere Listen auch noch. Ich frage mich immer, woran die das festmachen, weil teilweise ja auch relativ oder sehr, sehr, wirklich sehr, sehr neue Bücher da draufstehen, die gerade erst vor gefühlt einem Tag oder so erschienen sind.
Ich denke, dass das Verkaufszahlen sind und dass dann Vorbestellungen mit reinzählen. Ich habe gerade die Spiegel-Bestsellerliste offen und ich lese gerade einen, nämlich Celsius. Ist in der 10. Woche, hält es sich da drin. Und da bin ich ja gerade dabei am Lesen.
Aber das hast du ja, um es nochmal kurz zu sagen, das hast du ja nicht ausgewählt, weil du diese Liste gesehen hast. Ne? Du hast es ausgewählt, weil du das Buch gesehen hast und das interessant fandst.
Genau. Ravenhall Academy steht da gerade auch noch drin, auf Platz 12 in der 3. Woche. Das ist ja das Buch, was wir gerade besprechen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und ich meine auch, als du das vorgestellt hast, dass du auch gesagt hast, dass es auf der Spiegel-Bestsellerliste relativ weit oben auch stand.
Und die Mitternachtsbibliothek, das hatte ich auch vorgestellt, das ist auf Platz 5.
No.
Das wird ja immer interessanter hier.
Ich sehe sogar, das siehst du, da sieht man mal, dass ich mich mit so einen Listen seltens beschäftige. Ich sehe gerade, dass es auch ganz unterschiedliche Listen gibt, ne? Belletristik, Taschenbuch, Belletristik, Paperback, Sachbuch und so weiter, Wirtschaft, Essen, Trinken und Kinderbuch. Also, dass die wirklich auch unterschiedlichste separate Listen haben.
Finde ich aber gut. Das ist halt, wenn du wirklich sagst, so, hey, ich möchte da gerade in die Richtung gehen, ich suche oder was, finde ich wirklich charmant. Könnte man öfters mal einen Blick drauf werfen. Habe ich so bis jetzt aktiv noch nie getan.
Ich auch nicht, muss ich gestehen. Deswegen meinte ich ja, also ich habe noch nie gedacht so, ach, was lese ich denn jetzt? Und jetzt nehme ich mir mal die Spiegel-Bestsellerliste und guck mal, was da draufsteht. Also es war immer eher der andere Weg, dieses, ich suche das Buch aus und dann kann es sein, dass das vielleicht auf der Liste war oder ist. Aber ich habe das nie so wahrgenommen und das als Grund genommen, mir ein Buch zu kaufen tatsächlich. Mich würde mal interessieren, wie das unsere ZuhörerInnen da draußen sehen. Ob die tatsächlich sagen, hey, sind Listen oder sind diese Verkaufslisten, das sind Dinge, an die ich mich oder nach denen ich mich orientiere. Und da gucke ich öfter mal drauf und schaue, was da so draufsteht und wähle danach mein Buch, was ich gerne lesen möchte. Oder ob die auch sagen, ach, ich wähle das Buch und wenn es auf der Liste ist, dann ist es da drauf, aber ansonsten ist mir das eigentlich Wumpe.
Also das würde mich mal interessieren. Unsere Spotify-Hörer können das machen, indem sie einfach nach oben scrollen und dann werden sie dort die Frage finden. Ich werde sie Samstag schnellstmöglich einstellen.
Hehe.
Beziehungsweise heute oder gestern, je nachdem, wann ihr einen Podcast hört. Auf Spotify, auf der mobilen Version, findet ihr die Frage und dann könnt ihr die dort gerne beantworten. Ich freue mich sehr, eure Antworten zu lesen.
Ja.
Richtig, Fabi, dann mal davon.
Ich bin sehr gespannt, ja. Es gibt's auch, das geht nur in der mobilen Variante, richtig?
Ja. Ich habe es bis jetzt nur in der mobilen Variante gesehen, jedenfalls.
Ja.
Und wenn ihr gleich nochmal da seid, dann könnt ihr uns auch bewerten.
Ja.
Das ist ein Abwasch.
Genau, in einem Abwasch noch eine Bewertung hinterhauen, das ist eine gute Idee. Ja. Oh. Also, das wäre wahrscheinlich wirklich nochmal so ein bisschen, dass mich das interessieren würde. Ob es da draußen Leute gibt, die sich so richtig danach richten oder ob die meisten Leute sagen, pff, ja,
nach Bauchgefühl,
ganz nett, aber ja, richte ich mich nicht nach.
Ich bin der Mensch, ich gehe nach Bauchgefühl. Für mich muss die Optik stimmen und der Klappentext muss stimmen und dann sage ich, ob ja oder nein.
Hm. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das habe ich in einer vorherigen Podcast-Folge auf jeden Fall gesagt. Ne? Also ich kaufe ja sehr viele Bücher auch online und dadurch werden mir natürlich sehr viele ähnliche Bücher auch vorgeschlagen. Mhm. Das heißt, allein schon daran merkt ja so ein gewisser Algorithmus, merkt, ach Mensch, die Frau sowieso, die liest gerne Bücher mit Hexen zum Beispiel jetzt, ne? Also schlagen die mir natürlich zigtausend Bücher, die in die Richtung gehen, auch vor. Und wenn ich aber im Buchladen bin und wirklich nicht dahin gehe, weil ich ein bestimmtes Buch haben möchte, dann gehe ich wirklich so durch die kleinen Gässchen
ja.
durch. Und da muss ich sagen, das Erste, was mich meistens catcht, ist natürlich das Cover. Das muss ich auch gestehen. Also ich bin auch ein Coverkäufer. Also obwohl nicht unbedingt ein Coverkäufer, aber jemand, der nach einem Buch greift, weil das Cover für mich ansprechend ist. Danach gehe ich und dann lese ich meistens mir hinten das durch, also den Klappentext quasi durch. Und wenn mich beides überzeugt, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich überlege mir, das zu holen. Momentan habe ich ein absolutes Buchkaufverbot, weil ich gemerkt habe, so, jetzt möchte ich erstmal wieder ein paar Bücher lesen, die ich hier rumzustehen habe. Es sind genügend. Ich brauche nicht wieder neue, so. Aber ja, mich muss so ein bisschen beides überzeugen, dass ich sage, ich greife mir das Buch und gehe damit zur Kasse.
Aufgrund dessen habe ich übrigens heute für die Klappentexte, wie wenn ihr heute ein neues Buch, aus bestehenden Büchern bei mir gewählt. Bücher, die ich hier habe, die ich teilweise schon gelesen habe, wo ich aber sage, Fabi, das hat dringend einen Wiederholungswert.
Ja.
Oder halt einfach auch Bücher von meiner Sub, also von meinem Stapel ungelesener Bücher.
Ja, also ich habe tatsächlich auch eins dabei von meinem Stapel ungelesener Bücher und zwei, die nicht da drauf stehen, aber auch die werde ich mir erstmal nicht holen, aber wer weiß, vielleicht bist du so überzeugt von einem dieser Bücher, dass wir es doch holen.
Vielleicht kriegst du mich ja. Wir gucken mal.
Ich versuche mein Bestes.
Aber vorher besprechen wir Ravenhall Academy sozusagen Teil 2.
Ja.
Da wir haben letzte Woche ja angefangen, das Buch zu lesen, bis Seite 220 war es, glaube ich, und haben dann darüber geredet, okay, was denken wir, wie geht's weiter? Und haben jetzt den Rest gelesen und werden darüber einmal sprechen. Aber vorher noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ravenhall Academy, Verborgene Magie von Julia Kuhn, ist ein Fantasy, Jugend-Fantasy-Roman, finde ich persönlich. Und es geht da um die Hauptprotagonistin, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe.
Ne? Lilly?
Lilly, danke schön. Um Lilly und ihre Hundelady, Mrs. Blueberry. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und zwar stellt sich raus, dass sie nämlich eine Hexe ist und dass Magie in ihr schlummert. Und sie erfährt das Ganze kurz vor ihrem 18. Geburtstag und gerät damit in eine turbulente Welt voller Magie, Geheimnisse und Romantik.
Hm, doch, das passt es ganz gut zusammen, ja. Ich glaube ja. Ich glaube,
ohne KI.
Ohne KI, ich bin stolz auf dich. Ja, sehr, sehr gut. Genau, was wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen wollen, weil es vielleicht für Verwirrung sorgt. Ne? Unsere erste Folge, da haben wir komplett das ganze Buch besprochen. In der Folge danach, also bei der ersten Ravenhall Academy Folge, haben wir ja nur die Hälfte des Buches besprochen. Und das ist jetzt auch nur so passiert, weil wir das Werk von Mara Wolf ja komplett gelesen haben, bevor wir überhaupt den Podcast gestartet haben, und dachten uns, ja, dann nehmen wir das mal als erstes Werk, was wir besprechen. Und der Plan ist, dass wir das jetzt so wie jetzt mit Ravenhall Academy machen, ne? Dass wir eine Woche, nach einer Woche den Podcast nutzen, um einen Ersteindruck zu schildern und auch so Theorien auszutauschen. Das haben wir ja auch ganz toll. Ja. Du hattest wahnsinnig viele Theorien, wie es noch weitergehen könnte. Und dann quasi daraufhin eine Woche noch weiterlesen, das Buch beenden und dann mal gucken, sind unsere Theorien eigentlich, waren die zutreffend oder haben wir uns Murks zusammengereimt, was passieren könnte? Oder hat es uns ganz komplett überrascht und weggefegt. Und da machen wir dann so ein Gesamtfazit, wie fanden wir dann das Buch auch ganz am Ende. Genau, so ist unser Plan. Wir haben aber, ich meine, das wisst ihr ja, auch schon ein paar Sachen vorproduziert, da geht es dann meistens nochmal zwischendurch um das komplette Buch. Aber ja, der eigentliche Plan ist immer 2 Wochen für ein Buch und dann Ersteindruck nach der ersten Woche und Gesamteindruck nach der zweiten Woche.
Also euch werden jetzt hier in den nächsten 2 Wochen jeweils Folgen über ganze Bücher erwarten. Das ist halt aufgrund des Nicht-Urlaubes, ich nenne es einfach mal Nicht-Urlaubes, passiert. Aber so haben wir halt einfach einen kleinen Puffer. Das ist auch ganz gut. Und dann können wir nämlich auch in Ruhe lesen, auch ein bisschen in Ruhe Privates lesen. So Sachen, die wir nicht mit euch besprechen und die wir in dunklen Kämmerchen lesen. Und ja,
erhört, wir lesen privat auch noch andere Sachen. Nee, das kann ja gar nicht sein, Anne.
Das ist nicht das okay.
Das ist ja jetzt Mumpitz.
Ja, oder wir nutzen einfach die Zeit, um rauszugehen, weil jetzt die gute Zeit beginnt.
Wer weiß das schon so genau, ne? Das erzählen wir euch bestimmt nicht.
Aber gut, wir schlängeln mal rein in Ravenhall Academy. Das Buch ist, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ein wunderschönes Buch. Von der Aufmachung her, es hat einen Farbschnitt, ist direkt eine Erstauflage mit Farbschnitt gekommen. Es hat goldene Ornamente, Verzierungen, es ist schön im Blau gehalten. Also ich muss sagen, optisch habe ich mich in dieses Buch verliebt. Das ist wunderschön.
Ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, warum du das zum Beispiel mit vorgestellt hattest. Ne? Also, dass du gesagt hast, das sieht optisch schon sehr schön und sehr ansprechend für dich aus. Dann hattest du ja den Klappentext vorgestellt und am Ende hast du noch gesagt, es steht sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Genau. Daran kann ich mich noch erinnern. Und aufgrund dessen haben wir dann entschieden, na Mensch, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Aber ja, ich habe das Buch ja physisch nicht zu Hause. Ich habe es tatsächlich nur in Anführungsstrichen als E-Book. Deswegen kann ich jetzt zur Optik gar nicht so viel sagen, weil es ist leider bei mir nur schwarz und weiß. Und einen schönen Farbschnitt hat es jetzt im E-Book auch nicht. Aber ja, du hast es mir ja das eine oder andere Mal schon gezeigt. Und daher weiß ich auch, wie es rein optisch tatsächlich aussieht.
Hast du die Möglichkeit, auf dem Kindle nach Wörtern zu suchen in einem Buch?
Boah, wüsste ich jetzt gar nicht, muss ich gestehen. Bestimmt. Also die Möglichkeit habe ich bestimmt.
Mich würde es total interessieren. Und an der Stelle Warnung an alle, die noch am Lesen sind. Ich hoffe, es macht nicht gleich clear bei euch. Wie oft schreibt sie bitte Hundelady?
Das weiß ich bestimmt gar nicht.
Stimmt, über 90 Mal.
dazu muss ich ja sagen, dass ich das Buch einen Tag eher beendet habe als Anne. Und Anne hat mir geschrieben, na Mensch, wie oft denn noch? So nach dem Motto. Und ich habe das erst überhaupt nicht gecheckt. Ich habe das gar nicht miteinander verknüpft, bis mir dann mal auffiel oder bis Anne mich aufgeklärt hat, dass das wirklich oft vorkommt, dieses Wort. Und so im Nachgang muss ich auch sagen, also Hundelady ist wirklich eins der am öftesten verwendeten Wörter in diesem Buch, muss ich sagen. Es fällt auf, ja.
Ich hätte mir am liebsten irgendwann einfach bei jedes Mal, wenn Hundelady kommt, so einen kleinen Schluck Wasser genommen, dann wäre ich auf jeden Fall dehydriert gewesen. Bei mir dauert es, bis ich sowas merke, aber es war mir irgendwo vom Schreibstil, war das dann irgendwann auch wirklich, da war ich schon, ich habe, ich, also Ich komme gerade stottern total. Ja, ich habe gelesen, ich lese mir ja selbst vor, wie du auch. Und dann so Hundelady, habe ich schon so, oh mein Gott, da habe ich schon mit den Augen gerollt. Das ist wirklich so, das Gute ist aber, das ist das Schlimmste für mich am Buch. Also
wenn das das Schlimmste ist, dann ist ja alles gut, oder? Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch andere Wörter oder Synonyme, die man für Hündin oder Hundelady oder einfach auch den Namen einfach nur nutzen kann. Ja, ne? Also
kürze Blueberry ab, Mrs. Blueberry, nennen Sie ihn Blue. Oder Blue. So. Ja, wäre jetzt auch so, erinnert mich dann eher auch an, kennst du das Spiel Star Stable?
Nee.
Das ist ein Pferde-MMORPG.
MMORPG meinst du?
MMORPG, genau. Das ist ein Pferde-MMORPG, wo du halt deine Pferde halt aufleveln kannst und dann bist du in Gilden und zusammen, das haben wir mal aus Scherz gespielt im Stream eine Zeit lang, bis du okay. zu der Paywall kommst. Ungefähr so, es hatte mich so ein bisschen von diesem Stil her, wie sie halt redet, so da reingeführt. Ich glaube wirklich, also ich habe das Buch zu Ende gelesen, ich glaube wirklich, ich bin zu alt dafür. Das fühlt sich an wie ein komplettes Jugendbuch und ich frage mich, warum stand das nirgendwo? Oder habe ich das überlesen?
Ich kann dir das nicht sagen. Mir geht's aber sehr ähnlich. Also ich habe auch, ne, das war ja auch schon in unserem Ersteindruck so ein bisschen unser Gefühl, dass wir einfach beide zu alt dafür sind. Wir müssen dem Fakt leider, glaube ich, ins Auge blicken, dass wir einfach zu alt dafür sind. Und das uns deswegen nicht so ganz abholt, weil wir einfach andere Erwartungen an diese Bücher haben. Und ich kann aber auch nicht sagen, ob irgendwo stand, dass das ein Jugendbuch ist. Es ist mir so nicht im Gedächtnis geblieben, dass es als Jugendbuch getaggt ist. Ich bin der Meinung, dass es vorrangig halt als Fantasy-Buch, Fantasy-Roman angepriesen wird. Und dadurch bin ich, glaube ich, auch von einer ganz anderen Erwartungshaltung an dieses Buch rangegangen. Ne? Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du an ein Buch ran? Und wenn die nicht gleich irgendwie so, also wenn die nicht so passt, dann kommt man halt sehr ins Straucheln. Und mir ging es da halt auch so, weil ich halt irgendwie dachte, das fühlt sich alles noch so. Oh, und jetzt spricht vielleicht die ein bisschen ältere Frau. das fühlt sich alles noch so locker leicht, so an, wie so als Teenager, so,
ja.
So, wo man sich um so viele Sachen noch gar nicht so viele Gedanken und Sorgen macht. Und mir ging es auch früher so, ich war auch sehr naiv früher, ne? Also als Teenager war ich auch wirklich sehr naiv und habe viele Dinge einfach nicht bedacht und hatte auch gar nicht so einen Weitblick. Nicht, dass ich den heute so krass hätte, aber ich kann auf jeden Fall schon sagen, ich habe ein bisschen mehr Weitblick als Teenager, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich reflektiere auch deutlich mehr, ich hinterfrage auch viel, viel mehr aufgrund meiner Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Und das war bei Lilly halt einfach noch nicht so. Aber, und das müssen wir auch sagen, Lilly ist ja auch erst 17. So, sie ist also ein Teenager. Ne? Also das ist halt auch so der Punkt, ne?
Also wir müssen hier auch ganz klar, das, was wir hier sagen, ist halt unsere Meinung, das ist unser Eindruck, der muss mit euren nicht übereinstimmen. Das ist halt, wir geben halt euch nur so unser Gefühl weiter. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen beim Lesen das Gefühl, da ist ganz viel Harry Potter drin. Da ist der Winx Club drinne und da ist auch The Crave drinne. So ein bisschen. Oh. Und damit auch Twilight.
Mhm. Winx Club? Oh, jetzt, ich habe das früher tatsächlich sehr gerne geguckt.
Ja, Winx aber so. Club. Ja, es ist so alles so ein bisschen damit drinne. So die Freundschaft, das Mystische bei The Crave. Daher kommt so ein bisschen die Liebe, Twilight mit und Co. Es ist so alles trifft aufeinander und hat ein Baby gezeugt. So wirkt es ungefähr. Und vollkommen in Ordnung, was ich ein bisschen schade fand, so wie sie immer durch diese Geschichte gestolpert ist, sie hat halt immer zufällig wie Leute belauscht, wurde dann natürlich, wenn es spannend war, zufällig ist er dann auf den Ast getreten und so. Da war halt wirklich nie, das hat mich nicht glücklich gemacht.
Ja. Und da sind wir halt wieder bei Erwartungshaltungen an einem Buch, ne? Weil wir halt beide, warum auch immer, davon ausgegangen sind, dass es irgendwie schon eine etwas ältere Frau ist, über die es da ging. oder um die es da ging. Und wir natürlich, als wir dann, das hatten wir ja letzte Woche auch geschildert, dann gemerkt haben, oh, es ist wirklich ein Teenager, eine Teenagerin, ne? Also, ja. Und natürlich hat die eine ganz andere Wahrnehmung, die hat ganz andere Probleme als wir doch schon ein bisschen älteren Frauen. Das klingt immer so, als wenn wir schon uralt wären, ne? Aber, ne, also man ist ja, wenn man schon nicht, also wenn man einfach nicht mehr Teenager ist und auch nicht Anfang 20, na, dann ist das, ne, dann kannst du zwar dich noch erinnern, wie das damals war, aber es ist halt, ne, man hat halt ganz andere Ansichten zu bestimmten Thematiken und ist vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache ist man viel schneller im Grenzen setzen, wo wir mal ganz kurz einen Exkurs machen zu der, also aus meiner Sicht, also zu der Liebesgeschichte zwischen Jason und Lily.
Wollen wir ganz kurz hier jetzt spätestens wieder eine Spoilerwarnung mitgeben?
Ja.
Ja, ab jetzt.
Wobei ich denke, na, also hier geht's ja um die Folge, ne? Also hier geht's ja ums komplette Buch.
Hier geht's
aber ja,
ums Ende. Wir spoilern jetzt knallhart.
Knallhart. Oh. Rein in die Olga gehen wir jetzt so. Genau, meine Meinung zu dieser Liebesgeschichte und zum Thema Grenzen setzen. Und da spreche ich jetzt aus meiner ganz eigenen Erfahrung zum Thema Liebesbeziehung. Mhm. Mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass man Grenzen setzt. Und in dem Fall hatte ich nicht das Gefühl, und da sind wir wieder beim Thema, sie ist sehr jung, sie hat noch wenig Erfahrung und sie hat, also vielleicht hat sie auch, das ist ihre erste Liebe vielleicht, das weiß man ja gar nicht so richtig, weil das nicht im Buch jetzt vorkommt, ne? Es ist vielleicht ihre erste große Liebe und sie setzt halt einfach keine Grenzen aus meiner Sicht. Beziehungsweise die verschwimmen immer ganz schwierig und sie, also ich hätte mir gewünscht, dass Lily natürlich ein bisschen konsequenter ist und ihm auch einfach mal sagt, sag mal, hast du nicht alle Latten am Zaun, jetzt reicht's aber mal, ne?
Der kommt in ihr Zimmer nachts, hält ihr eine Standpauke und danach fummeln die rum.
Ja.
Bitte.
Also das war auch so. Und da sind wir aber, ich glaube ganz ehrlich, Anne, ich wäre als Teenager halt auch so gewesen. Ich glaube, als Teenager wäre ich auch ähnlich wie Lilly gewesen, weil ich einfach noch nicht diese Erfahrung gemacht habe, dass Grenzen setzen einfach sehr wichtig und auch sehr gesund ist, ne?
Ja, okay. Und da würde ich mir aber wünschen, dass einfach auch solche Bücher zeigen können, wie stark einzelne Persönlichkeiten sein können, unabhängig vom Geschlecht, dass du halt dir sowas, dass sowas nicht in Ordnung ist, dass Bücher sowas mitgeben, würde ich mir einfach persönlich wünschen. Starke, unabhängige Charaktere. Hm. Ist Lilly nicht.
Ja, aber wie ich schon sagte, ne, Lilly ist halt einfach 17, wo soll sie die Erfahrungen auch, also ich meine, natürlich gibt's auch 17-Jährige da draußen, die schon verdammt viele auch nicht so tolle Erfahrungen und sehr schlimme Erfahrungen machen mussten, über die rede ich in dem Fall jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt nur von mir sagen, ich habe eine sehr einfache, locker leichte Teenagerzeit gehabt mit wenig schlechten Erfahrungen. Und dadurch war ich halt einfach auch ziemlich naiv, was auch so Liebesgeschichten angeht. Und aus heutiger Sicht würde ich mir die Haare raufen, wie ich mich da teilweise wie so ein Spielball hin und her hab schießen lassen, weil ich einfach dachte, das muss so oder das ist richtig so oder das, ne? Und aber aus diesen Fehlern habe ich damals halt gelernt und weiß halt jetzt ganz genau, was ich will und was ich absolut gar nicht mehr will. Und warum nicht auch einem Charakter, das, also in einem Buch, ich weiß, es ist fiktiver Charakter, aber warum nicht auch so einem Charakter das eingestehen, dieses Fehler machen und erwachsen werden und hoffentlich draus lernen.
Wird's nicht.
Aber die Frage ist halt, naja, wir werden Lilly auch nicht weit verfolgen, ne? Also es ist ja der erste Band einer Duologie. Das heißt, es geht jetzt nach dem Buch natürlich dann noch weiter, aber danach ist wahrscheinlich, ich meine, ich weiß es nicht, ich kann nur mutmaßen, aber danach ist wahrscheinlich erstmal Ende. Und vielleicht entscheidet Julia Kuhn, weil das Buch sehr gut angekommen ist, dass sie vielleicht dann noch weiterschreiben möchte. Aber für gewöhnlich ist ja dann erstmal Ende mit so einer Geschichte.
Ich frag mich dann aber, was im Teil 2 dann alles behandelt werden will. Also, ohne jetzt zu viel schon ins Ende reinzugehen, aber halt, sie müsste als Charakter gestärkt werden, und zwar komplett. Sie müsste auch mit einem Schlag erwachsen werden. Die Frage ist, hat sie überhaupt eine Beziehung zu ihrer Mutter? Das ist, oder zu ihrer Schwester? Dann, die Tiere müssten irgendwann auch mal Nutzen bekommen. Die sind ja aktuell nur Beiwerk. Das wäre ziemlich viel für alleine ein Buch mit 300 Seiten, das so zu wenden.
Nee, deswegen glaube ich auch nicht, dass das in dem zweiten Buch passieren wird. Ich meine jetzt eher, wenn sie dann wenn die beiden Bücher raus sind, dass dann irgendwann nochmal Folgewerke da daraufhin aufbauen, dass da vielleicht dann die Entwicklung zu sehen ist. Weil ich denke nicht, dass, also Band 2 wird daran anschließen, ne? Also wird direkt an dieses Band 1 anschließen, weil wir wissen ja, wie es endet. Das heißt, ich denke mal, das wird sofort dann da weiter verfolgt werden. Und das ist ja gerade mal vielleicht ein Jahr, was wir von Lillys Erfahrung halt lernen dann oder lesen können, so, ne? Das heißt, es wird sich natürlich nicht verändern, weil ich kann jetzt nur von mir reden, aber so, ich habe innerhalb von einem Jahr noch nicht alles gelernt, was ich lernen musste, bis ich 18 wurde, und dann war ich so, jetzt weiß ich genau, wo der Hase lang hüpft und weiß
das
alles.
Das dachten wir.
Das dachte man mit 18, aber es ist ja leider dann doch nicht immer so. Aber ja, ich denke auch nicht, dass so eine krasse Entwicklung da jetzt noch im zweiten Band jetzt auf einmal rauskommen wird. Also vielleicht wird sie einige Sachen reflektieren und vielleicht an sich teilweise anders entscheiden. Ich weiß es nicht, kann nur mutmaßen. Aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht bleibt das auch erstmal alles so, weil sie vielleicht noch nicht diese ganzen Konsequenzen auch greifen kann, die da passieren. Und da spreche ich jetzt als alte Frau. Ja, das muss ich ja nun auch sagen.
Oh mein Gott, wollen wir uns nicht alte Frauen lesen Bücher nennen?
Ja, tu alte Frauen lesen ein Buch.
Ja. Ja. Oh Gott. Wir können ja mal ganz kurz das Ende zusammenfassen, so was in den letzten 200 Seiten passiert ist. Und es geht relativ schnell, oder?
Ja, es geht zack, 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 muss ich gestehen. Wir können ja mal kurz auf deine eine Theorie aufbauen. Ne? Du hattest ja die Theorie, dass irgendwas mit Chris nicht ganz, dass da irgendwas Mysteriöses im Busch ist. Ne?
So, Chris wird dieser Gegendarsteller sein. Und das wurde mir dann auch ziemlich schnell, war ich mir da sehr sicher, weil es gibt ja auch so Mitternachtsduelle, die dort stattfinden, wo man sich noch gegenseitig bekämpft sozusagen und halt Chris ist angetreten gegen Jason, gegen ihren Schwarm. Und Chris hat es etwas übertrieben. Dem ist ein Upsi passiert. Und da war mir klar, okay, ihr beide, definitiv hier. Chris ist jetzt wirklich der Gegenspieler. Und so hat sie es dann auch rausgestellt. Chris hat nämlich da ein bisschen was am Laufen. Der hat da ein bisschen Schabernack getrieben. Und ich habe das Gefühl, der hat da irgendwie, der ist mit dem Teufel im Bunde.
Mit dem Teufel gleich. Oha.
Teufel. Oh. Ja, wenn dann schon, denn schon, oder? Ah. Er hat noch des Nachts einen Geist beschworen, einfach so gemacht. Er hat eine 5 Meter große Welle beschworen und damit Jason und auch Lilly in Gefahr gebracht. Er ist ziemlich negativ eingestellt halt auf Jason. Und er hat dafür gesorgt, dass halt auch zum Beispiel ihre beste Freundin angegriffen wurde, also im Anführungszeichen angegriffen wurde. Die hat nämlich ihr Gedächtnis verloren, weil sie nämlich was belauscht hat. Daran ist er auch schuld.
Da kommt das nämlich auch raus, warum diese ganzen Angriffe dann waren, ne? Weil scheinbar auch die Katze und also die Katze von Vicky und auch der Rabe oder die Räbin von Jason, Shadow heißt sie, soweit ich weiß, dass die scheinbar irgendwas gesehen oder belauscht haben, was sie nicht hätten sehen dürfen. Und das passiert ja unserer guten Fee Eleanor auch, und deswegen werden die auf einmal vergiftet oder angegriffen und kommen in die Krankenstation. Ja, genau. Das klärt sich dann auch relativ zeitnah, glaube ich, auch auf. Also
ja, das ist also die letzten 50 Seiten, die sind mit einem Hubs verschlungen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch eine Stelle markiert. Chris hat halt mit Mr. Brown, das ist ein Lehrer, zusammengearbeitet, und er sagt halt zu Mr. Brown zum Beispiel, dein altes Ich war weniger boshaft. Was meint er mit dein altes Ich? Weil es wird nicht ganz aufgeklärt, was die da für einen Bums machen.
Ja, das weiß ich auch noch nicht.
Ja, also ich glaube halt wirklich, die haben irgendjemanden beschworen, der in Mr. Brown steckt.
Ja, also irgendwas ist da auf jeden Fall nicht ganz koscher, da hast du recht. Also man wird auch noch bis zum Ende von Band 1 tatsächlich so in der, was zumindest diese Frage angeht, in der Luft gelassen. Also da erfährt man nicht sehr viel darüber. Es ist nur so, dass das genau eben Lilly auch wieder so eine Situation beobachtet und dementsprechend in der Walpurgisnacht, ne, alle, es geht ja dann ins Finale zu dieser ja.
Darf ich ganz kurz einspringen?
Ja, mach mal.
Lilly belauscht diesen Satz und bei ihr macht's nicht Klick.
Das Was ist also soll diesen denn Satz, da jetzt ich gerade Klick machen? Wenn schon also, bei uns nicht Klick macht.
Ja, aber dieses von wegen, dass mit ihm was nicht stimmt, halt von wegen so, dein altes Ich war weniger boshaft. Das belauscht sie und sie macht sich keine Sorgen.
Aber ist das, also verstehe, vielleicht ordne ich das jetzt zeittechnisch falsch ein, aber ist es nicht das, was sie am Ende, ganz, ganz am Ende hört?
Nee, das war vor der Walpurgisnacht.
Oh, okay, ja, dann habe ich es falsch eingeordnet. Oh,
ja. Oh, oh. Deswegen, ja. Da saß ich halt wirklich so mit dem Buch da und Fabi kann es jetzt gerade sehen, ihr nicht. Okay, ihr könnt euch jetzt gerade vorstellen, was ich gemacht habe. Sie war halt wirklich, sie stolpert von einem Belauschen ins nächste und sie
zieht keine richtigen Schlüsse daraus, ne?
Ja, so gar nicht.
Zumindest nicht in dem Fall. Ja, weil ich habe das jetzt ganz, ich habe es an dem falschen Platz eingeordnet, tut mir leid. Weil ich dachte, und jetzt komme ich kurz zum Finale, im Finale bauscht sich das ja alles auf. Es geht um die Walpurgisnacht, ne? Es geht auch um Lilis 18. Geburtstag und ja auch darum, ob sich ihre Magie entfaltet oder eben nicht. Also das ist ja auch eine ganz große Frage auch für Lilly, die ihr sehr wichtig ist, weil sie möchte ja, weiter Teil der Ravenhall Academy sein. Und in dieser Walpurgisnacht passieren gefühlt super viele Sachen. Also wirklich viele Sachen. Also man kann wirklich von einem furiosen Finale sprechen. Denn, unter anderem wartet Lilly ja die ganze Zeit ganz bange darauf, dass sich ihre Energie, also ihre Magie endlich entfaltet. Ne? Also sie horcht die ganze Zeit in sich rein, ob da irgendwas passiert. Dann kommt es ja dazu, dass eine Verlobung bekannt gegeben wird. Ne? Also, und da fällt Lilly ja auch aus allen Wolken und ist tiefst schockiert, denn die Verlobung ist die von Jason und Vicky.
Was sie aber vorher bewusst war und trotzdem.
Ja, trotzdem hat sie es scheinbar nicht richtig gecheckt. Ich weiß auch nicht. Trotzdem fällt sie nochmal aus allen Wolken. Dazu kommt ja auch so ein bisschen, dass die Verlobung von Jason und Vicky ja nicht daran hängt, weil die sich so lieb haben und so toll finden, sondern das hängt ja an einer anderen Sache, dass sie denken, sie müssten das tun, um den Teufel aufzuhalten, um halt diesen Hexenfluch oder ja diese Hexensache so im Gleichgewicht zu halten, nennen wir es mal so. Ja. Und nachdem sie dann diese Information kriegt, ist sie zutiefst traurig und auch schockiert und rennt halt erstmal von diesem Szenario erstmal weg. Und dann belauscht sie, und das ist die Situation, wo ich dachte, dass das gesagt wird, dann belauscht sie halt Chris und eine ominöse Person. Die gehen nämlich gerade den Direktor der Ravenhall Academy an, Mr. Ravenwood. Ne? Übrigens, ja. Fun Fact, ich habe es in der letzten Folge schon wieder verkackt mit den Namen, denn die Dame heißt nicht Miss Ravenhall, sondern Miss Ravenwood. Ach Mann, ich und Namen, ne? Also die heißen Ravenwoods.
Wir werden in Zukunft beim nächsten Buch, was wir lesen, dann machen, wir haben ja einen Google Docs, dann werde ich dort alle Charaktere nochmal aufschlüsseln, damit wir da auch gar nicht ins Stolpern kommen.
Wahnsinn. Also es ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ja, genau. Die ominöse Person und Chris gehen halt diesen Mr. Ravenwood an und nehmen den so ein bisschen in die Mangel. Und das belauscht Lilly halt. Und der Schluss, dass sich Chris vielleicht in einem Bund mit dem Teufel befindet, ist jetzt nicht weit hergeholt, finde ich. Also es könnte schon sein. Who knows, ne? Wer weiß das schon genau?
Definitiv. Das Ding ist, sie sieht halt diese Situation, was dort halt passiert, und rennt schnell zurück und holt halt Hilfe, auch unter anderem ihre Oma. Und das hatte mich wieder so ein bisschen, das war ein wandelndes Klischee, was dort passiert ist, weil ich lese mal ganz kurz ein paar Schnipsel vor. Nur zwei mächtige Kämpehexen sind in der Lage, solch einen magischen Schutz zu Fall zu bringen. Bist du bereit? Da sagt ihre Oma zu ihr. Ihre Magie ist noch nicht mal richtig erweckt. Aber es können natürlich nur zwei Hexen sein. Und natürlich die Kämpehexen. Das ist ganz wichtig.
Genau, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ne? Also Lillys Magie ist noch nicht richtig da und die Oma erwartet irgendwie, dass Lilly jetzt irgendwie einen krassen Zauberspruch raushaut. Das war mir nicht ganz bewusst, warum, wieso, weshalb das so vonstatten geht. Kuckuck.
Das ist halt auch danach auch der Satz so, du bist eine Campbell, in dir schlummert Großes. Warum? Wieso? was ist ihrer Mutter damals passiert? Okay, wir erfahren ungefähr, was ihrer Mutter damals passiert ist, aber es ist trotzdem für mich noch kein Grund, was dort, sie hat mit ihrer Mutter keinen Kontakt. Im Großen und Ganzen, die WhatsAppen sich zweimal im Monat gefühlt und sonst passiert da auch nicht mehr. Ich werde von dem Buch mit Klischees überhäuft und andere Fragen werden dafür nicht beantwortet. Das finde ich unglaublich traurig, weil zum einen in mir was ist, was sagt, aber warum? Wieso ist das so? Also, wenn es heißen würde, ich bin mit Anfang 20 nach Bielefeld gezogen, von Berlin weg, war da auf einmal ganz alleine. Ich habe mit meiner Mutter mehr Kontakt gehabt als sonst. Also, wir haben jeden Tag telefoniert. Kannst mir doch nicht erzählen, selbst wenn da eine Ravenhall Academy ist, wo halt wirklich viel passiert, dass du mit deiner Mutter nicht mindestens einmal in der Woche telefonierst.
Naja, gut. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was für ein Verhältnis du mit deiner Familie pflegst. Ne? Ja. Also vielleicht ist das Verhältnis generell nicht sehr gut mit ihrer Mutter. Ne?
Aber es wurde ja als gut beschrieben vorher.
Das ist es halt. Ne? Also es wird vorher eigentlich als doch gut beschrieben. Das Einzige, was Lilly halt jetzt nicht versteht, ist, dass sie nicht mit in den Urlaub fliegen darf, so, sondern aushelfen muss bei ihrer Oma. Und danach möchte sie ja eigentlich studieren. Ne? Also so war ja der Plan von Lilly, bis das alles erstmal sich aufgeräufelt hat. Aber ja, ich kann jetzt auch nur von mir selber sprechen. Alleine der Faktor, Lilly lernt ja ganz viel auch an dieser Ravenhall Academy über die Vergangenheit ihrer Mutter. Schon allein deswegen hätte ich sie kontaktiert und nachgefragt, ne? Also wenn das Verhältnis eigentlich ganz gut ist, war das wirklich so? Und können wir mal darüber sprechen? Weil deine Vergangenheit holt mich gerade ein und es wäre ganz schön, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Input kriege oder ob ich überhaupt erfahren kann, ob das so ist, wie es ist, also wie es mir erzählt wird oder wie es sich jetzt für mich darstellt, ne? Aber das passiert halt nicht. Was ja auch vielleicht Lilly ein bisschen gewarnt hätte, vielleicht bei vielen Sachen, ne? Also vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse Vorsicht dann für Lilly gewesen wäre, dass sie da auf bestimmte Anzeichen geachtet hätte oder hätte achten können. Vielleicht hat das Julia Kuhn ja auch bewusst rausgelassen. Ich weiß es nicht, ne? Also da können wir auch wieder nur mutmaßen. Aber ja, manchmal war mir nicht ganz klar, warum bestimmte Dinge so passieren, wie sie passieren. Es war für mich nicht ganz nachvollziehbar. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
Das ist so halt in die Nebencharaktere, also halt ihre Mutter, ihre Schwester, keine Ahnung, die kenne ich gar nicht, habe ich gar nicht kennengelernt. Das ist die Zwillingsschwester, finde ich super weird, muss ich sagen. Oder halt auch ihre beste Freundin. Die waren komplett irrelevant für die Geschichte.
Was ich auch nicht ganz verstehen kann, ist, also der Plan von Lilly war ja, mit ihrer besten Freundin gemeinsam zu studieren an einer gleichen Uni. Also ne, an der gleichen Uni, dass sie nach London, soweit ich weiß noch, oder soweit ich mich erinnern kann, dass die dahin ziehen und dass sie gemeinsam dann, ich glaube, sogar Literaturwissenschaften studieren.
Genau.
Und Lilly muss ihr ja dann mehr oder minder sagen, dass das nicht stattfinden wird, weil Lilly ja dann merkt, dass sie nicht studieren wird, sondern dass sie an der Ravenhall Academy bleiben muss, so durch ihre Magie und alles so drum und dran. Und ich verstehe natürlich, dass die Freundin sehr, sehr enttäuscht ist und dass sie natürlich erstmal den Kontakt so ein bisschen erstmal meidet, weil sie das natürlich auch nicht greifen kann, weil Lilly ihr ja auch keine richtige Begründung dafür geben kann, warum das jetzt stattfindet. Weil sie kann ja nicht sagen, übrigens, ich kann jetzt nicht mit dir studieren, weil ich gehe jetzt hier Magie lernen, so. Sorry, Sis. So.
Nee, wobei, wie viele Charaktere in anderen Büchern haben das gemacht? Wenn ich magische Kräfte hätte, dann würde ich aber hundertprozentig bei meiner Sarah sein und sagen, guck mal.
Ja, aber so hat Julia Kuhn das halt nicht aufgebaut, ne? Für sie ist es so, dass die Magie geheim bleibt. Das ist ja auch ihre Entscheidung. Und dementsprechend, was ich halt einfach schade finde, dass und da bewundere ich die Konsequenz dieser besten Freundin, dass sie halt eine Freundschaft, die über Jahre hinweg schon ist, dass sie die einfach wegschmeißt, so. Ich meine, natürlich, ne? Also, es klingt jetzt irgendwie so komisch, ne? Also, natürlich kann ich natürlich nachvollziehen, dass sie irritiert ist und auch sauer und enttäuscht ist, dass Lilly jetzt einfach sagt, so, ich kann doch nicht studieren. Aber wenn es meine Freundin wäre, dann wüsste ich ja, dass sie das nicht eben aus einer Lust und Laune heraus entscheidet, sondern dass da irgendwas dahinter steckt. Und natürlich merke ich dann, okay, die Freundin will mir das nicht sagen. Das heißt, da ist noch ein anderer Grund dahinter, weswegen sie mir das nicht sagen will. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern es muss irgendwas anderes sein. Und ich würde dann nicht, also ich weiß es nicht, ne? Ist ein fiktives Szenario, aber ich würde da nicht so sein wie, ja, dann ist mir das auch egal, was mit dir passiert. Und dann brauchen wir auch, ne, brauchen wir auch eigentlich nicht mehr kommunizieren. So, das Einzige, was sie ja ihr noch schreibt, ist zu ihrem Geburtstag irgendwie alles Gute so.
Ja.
Und das war es dann auch so. Mehr Kommunikation mit der besten Freundin kommt dann leider auch nicht mehr.
Das finde ich,
halt find ich schade. Aber
ich finde es super komisch. Also halt, meine Sarah, ich kenne die, seitdem ich 4 bin. Also es ist halt wirklich so beste Freundin seit Kindergarten. Und bei uns war es so, wir waren auch eine Zeit lang immer getrennt. Also sie war in, oh, wo war sie, in Cambridge, glaube? Nee, in Oxford. Nee, doch, Cambridge war sie, hatte dort studiert zeitweise. Ich war in Bielefeld und wir haben uns trotzdem halt mehr unregelmäßig geschrieben, aber den Kontakt immer gehalten und wir waren nie so zueinander. Wenn es halt, die Frage, ist das nur so eine, das ist keine richtige Freundschaft, würde ich mal tippen. Aber dann frage ich mich, warum sie das überhaupt ins Buch mit reingebracht hat. Hat sie vielleicht irgendwas zu verarbeiten?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, weil was du beschreibst, ist ja, dass jeder so seinen Lebensweg gegangen ist und ihr trotzdem noch das Verhältnis hattet zueinander. Wenn du jetzt aber, fiktives Szenario, du hättest mit Sarah geplant, mit ihr gemeinsam in Cambridge zu studieren und Sarah hätte dir ein paar Wochen vorher gesagt, so, nee, sorry, doch nicht und tschüss. Ich glaube, dann wärst du auch sehr enttäuscht gewesen.
Ja,
wenn das definitiv so deine Zukunftsplanung ist und du weißt, du gehst da an einen anderen Ort und du bist, aber du hast deinen festen Anker als deine beste Freundin dabei und jetzt bricht die auf einmal weg und du hast gar keine richtige Begründung. Ich glaube schon, dass man darüber enttäuscht ist. Also ich,
ja, aber ich hätte gefragt. Was ich nur
im Umkehrschluss halt nicht verstehe, ist dieses, das komplett wegschmeißen dann, ne? Also
ja.
Dann hätte man doch, wie du eben sagst, man hinterfragt es doch, ne? Man versucht herauszufinden, was ist denn jetzt gerade los, weil irgendwas ist da, was du mir nicht erzählen willst, aber irgendwie ist es so eingreifend in dein Leben, dass du das halt, ne, wegschieben musst. Also unsere Planung dafür.
Mir macht es gerade Klick. Weißt du, weswegen ich mit den ganzen Sachen so ein Problem habe? Ich habe durch Computerspiele und durch andere Bücher und Co. gelernt, dass alles einen Sinn hat, was beschrieben wird. Und ich wurde mit ganz vielen Häppchen dort gelassen und die haben aber gar keinen Sinn für die Geschichte.
Ja.
Und deswegen beschäftigt mich das, glaube ich, halt auch so wie diese Freundschaft. Ich weiß überhaupt nicht, warum diese beste Freundin von Relevanz war. Ob die jetzt im Buch war oder nicht, ist vollkommen wurscht.
Ja, also vielleicht wird die, das ist halt so die Frage, ne? Vielleicht greift sie das im zweiten Band nochmal auf. Ne? Also auch fiktives Szenario. Vielleicht merkt Lilly, wie ihre Mutter, das ist, also na, nicht wie ihre Mutter, aber vielleicht merkt Lilly, Mensch, diese ganzen Hexensachen sind überhaupt nicht meins. Ganz ehrlich, macht euren Scheiß doch alleine. Ich gehe jetzt hier weg. Und vielleicht sitzt sie da und sagt sich, ja, nö, Ravenhall Academy, die Zeit war ganz nett, aber nö, ich gehe jetzt doch lieber Literaturwissenschaften studieren. Und dann ist es vielleicht wieder relevant, was sie jetzt zur Freundin macht.
Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie für Band 2.
Okay.
Also sie beobachtet das Ganze ja, ihre Hexenmagie erwacht ja auch zum Schluss in der letzten halben Seite. Und Jason ist ja verlobt. Das Ganze, sie wird dort weiter studieren. Die Verlobung mit Jason und Vicky wird sich dann rausstellen, so, das ist alles Humbug, das hätte eigentlich ihre Mutter treffen müssen, von der sind wir sowieso am Hintern, deswegen konnte auch nur Mr. Brown beschworen werden, je nachdem. Und halt dadurch, dass sie so starke Kräfte hat, werden die halt sie dort angreifen, wo es gefährlich ist. Das heißt, die Hundelady wird am Hintern sein, die beste Freundin wird entführt werden, hundertprozentig, und dann wird sie sich, ja genau, und dann wird sie sich mit ihrer Mutter zusammentun, ihre Mutter wird auch wieder ihre Kraft zurückbekommen, und dann gibt's einen großen Schaudern, so, boom!
Boah, das wär's. Also ich würde so gerne wissen, ob du recht hast, ne?
Oh mein Gott, den Film. Möchte jemand von unserer Community den zweiten Band lesen?
Ja.
Ich nicht.
Genau, kommen wir mal ganz kurz zum Fazit vielleicht. Willst du das Buch oder würdest du das Buch weiterlesen, Anne, oder nicht?
Nein. Also es waren wirklich zu viele Punkte, die haben mich alleine zurückgelassen. Das ist so, man stellt sich einen großen Raum vor, am besten so die Backrooms. Ich bin dort drinne und die Kamera geht ganz weit weg und ich bin da zurückgeblieben. Das hat mich unglücklich gemacht.
Ich muss auch gestehen, also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Gründe haben wir ja jetzt schon beschrieben. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass ich mich zu, also das klingt jetzt wieder so dumm, ne, dass ich mich einfach zu alt fühle für das Buch, dass ich glaube, dass das einfach nicht mehr für meine Alterssparte geschrieben wurde und ich deswegen einfach nicht mich so gut connecten kann mit den Charakteren, wie das jemand in dem Alter von Lilly und Jason und Co. machen könnte. Was ich aber sagen muss, das liest sich unheimlich schnell, unheimlich fließender, also Schreibstil, ich bin da durch die Seiten geflogen, es ging ratzbatz, da war ich durch, da war ich auf Seite 200, dann habe ich erstmal gewartet auf dich, ne, dass wir den Podcast machen können und auch den Rest, der las ich dann auch ganz schnell weg, aber ja, es hat mich leider nicht in meinen Erwartungen abgeholt. Und ich hatte, glaube ich, auch einfach sehr, sehr hohe Erwartungen.
Das wusste ich auch. Ich glaube halt wirklich, also wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, also es fällt wirklich unter Jugendbuch. Ich weiß immer noch nicht, ob wir das überlesen haben oder ob das überhaupt irgendwo stand. Als Jugendbuch wirklich fein. Ich glaube, die 13-jährige Anna hätte sich darüber gefreut, hätte da schnell weggelesen, hätte sich gefreut über die Winx-Anspielungen, über Harry Potter-Thematiken und Co. Das ist so das Ganze
verzauberte. Vampire Diaries, ja.
Also mich hat es einfach halt wirklich. Ich habe so viele Fragen offen, die mich wirklich interessieren. Ich würde wirklich gerne wissen, wie es weitergeht. Vielleicht muss ich es dann doch noch selbst lesen.
Irgendwie, maybe? Also,
ist es halt so, wenn mich dann halt auch Fragen zurücklassen, aber halt, ich weiß halt definitiv in der nächsten Runde, ich hole mir eine Kanne Tee, ich bin wie die Hauptprotagonistin. Ich liebe Tee dann in dem Moment und immer, wenn ich Hundelady lese, trinke ich einen Schluck. Mal gucken, wie lange ich brauche.
Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, wenn du mir irgendwie deine Sprachnachricht machst, wo du irgendwie in mir sagst, dass du alle halbe Stunde jetzt auf Klo rennen musst, weil du so voll mit Tee bist. Werde ich auf jeden Fall lachen. Also ja, es sind ganz viele Fragen noch offen. Auch das Ende ist ja so ein bisschen in Anführungsstrichen ein kleiner Cliffhanger, weil wir wissen nicht, was wird jetzt aus Lilly, ne? Wird ihre Energie jetzt, oder ihre Magie, ich will mal Energie sagen, ne? Also ihre Magie scheint ja jetzt hochzukommen, aber irgendwie geht's ihr auch sehr schlecht damit. Dann muss man ja auch sagen, ihr Gedächtnis wurde ja auch gelöscht. Also das, was sie gesehen hat, das weiß sie jetzt nicht mehr. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das sich auflöst. Es gibt unheimlich viele Fragen, mit denen die Leserinnen halt zurückgelassen werden, die mit Sicherheit in Band 2 auch aufgeklärt werden. Aber wie gesagt, mich hat's nicht so gecatcht, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt den zweiten Band jetzt lesen. Jetzt sofort. Ja.
Ich bin mal gespannt. Wir haben ja auch einen Buddy-Read dazu gemacht. Mal gucken, was die anderen Kommentare sind. Ich halte schon immer so ein Auge drauf und Linse, ob da was kommt. Mhm. Bin mal gespannt. Aber gut, wollen wir rübergehen zum nächsten Punkt, zum tollen Punkt. Und zwar die Klappentexte
der Woche. Okay, wir müssen uns besser absprechen. Nee, ich finde nicht. Wir müssen uns besser absprechen. Oder wir machen irgendwann mal so einen Einspieler und dann müssen wir den immer hier reinspielen.
Ich finde das immer von Woche zu Woche neu zu machen. Stell mir vor, in einer Woche ist jemand krank oder ich nutze einfach. Och. Wollen wir noch mal ganz kurz singen? Mach mal.
Ja. Klappentext der Woche. Gerne. Okay. Ja. Oder ich huste einfach irgendwann, wenn ich krank bin, dann.
Ja.
Aber okay. Ja.
Wir suchen ja jetzt das Buch aus für die nächste Folge. Das Wichtige hierbei aber ist, diese Folge wird erst erscheinen am.
Oh ja, stimmt.
24.06.
Ja.
Weil wir haben viele Folgen jetzt vorproduziert für den Nicht-Urlaub. Wir lassen das einfach so stehen.
Anne Kuhler hat eine kleine Träne über die Wange.
Ja. Ja. Und deswegen haben wir aber natürlich mehr Zeit zu lesen und gucken mal. Ich denke mal, wir werden die Hälfte des Buches dann wieder vorstellen und die Woche drauf dann den Rest. Ja. Aber genau werdet ihr es dann erfahren. Und ich denke mal auch, dass wir ein Buddy Read wieder veröffentlicht werden, wo ihr mit reinhuppen könnt.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Ja.
Also ich tausche mich ja eigentlich immer sehr gerne mit anderen LeserInnen da draußen auch aus. Dafür ist Rido einfach ziemlich cool gemacht. Deswegen würde ich schon einen Buddy Read befürworten. Ich bin ein Team Buddy Read, ja.
Dann erstelle ich nachher einen Buddy Read, je nachdem, welches Buch es wird. Und dann verteilen wir die überall auf unseren Social Medias.
Ja.
Genau. Okay, dann fang mal an mit deiner ersten Vorstellung.
Ich soll anfangen? Okay. Okay. Enemies to lovers, Flitterwochen mit dem Liebesfeind. Okay, Entschuldigung. Das könnte jetzt alles sein, ne? Es könnte irgendwie Romantik sein, es könnte aber auch ein Thriller werden. Niemand weiß es so genau.
Ich wette, die Alien Queen kommt drin vor.
Oh, nee, das ist ja dein Buch, was du dann schreibst. Ach so, hatten wir, ne? Okay, aber um auf eine kostenlose paradiesische Hawaii-Reise zu gehen zu können, müssen Olive und Ethan 10 Tage lang ein Liebespaar in den Flitterwochen spielen, obwohl sie sich nicht ausstehen können. Olive Torres ist der Pechvogel der Familie. Von unerklärlichen Missgeschicken verfolgt, scheint ihr Leben geradezu absurd verhext. Ganz anders als das Leben ihrer Zwillingsschwester. Warum kommen so viele Zwillingsschwestern? Egal. Ihrer Zwillingsschwester, die sogar ihre gesamte Hochzeit durch Gewinnspiele und perfekt getimte Rabattcoupons finanzieren konnte. Aber Olive gönnt ihrer Schwester das ganze Glück und sie freut sich auf die Hochzeit. Es gibt allerdings jemanden, der ihr die Vorfreude verdirbt. Ihr Erzfeind, Ethan Thomas, der Trauzeuge des zukünftigen Schwagers. Doch dann bekommt die gesamte Hochzeitsgesellschaft eine Lebensmittelvergiftung. Nur Olive und Ethan bleiben verschont. Plötzlich sind sie die einzigen, die die nicht verschiebbare Hochzeitsreise nach Hawaii antreten können, und Olive will verdammt sein, wenn Ethan das Paradies alleine genießen darf. Sie einigen sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand und fliegen gemeinsam nach Maui. Der Haken: Vor Ort müssen sie so tun, als seien sie ein verliebtes Paar in den Flitterwochen. Doch zu ihrer Überraschung stellen sie bald fest, dass es gar nicht so schwer ist, so tun, als ob.
Nee. Oh nee. Oh, das ist zu viel. Also das ist, glaube ich, ein Buch für einen Strandurlaub.
Ja, definitiv. Mhm. Das Buch heißt Unhoneymooners. Honeymoon ist ja, sind ja die Flitterwochen auf Englisch, ja. Und es ist jetzt Unhoneymooners. Sie können sich nicht ausstehen und fliegen gemeinsam in die Flitterwochen. Ja.
Okay.
Das Ganze kommt beim Everlove Verlag raus und erscheint. Ja. Und erscheint am 1. Juni. Also es dauert noch ein paar Tage, bis ihr da mal reinlesen könnt, wenn euch das Buch interessiert.
Ja, also ich glaube, für mich ist es nichts, aber halt, wenn ihr vielleicht Strandurlaub oder sowas habt und da halt irgendwie eine leichte Lektüre, ich glaube, dafür passt das super.
Mhm. Geschrieben wurde das übrigens von Christina Lauren. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Ja. Mhm. Kannte ich jetzt noch nicht so als Autorin.
Nee, sagt mir auch noch nichts. Okay. Mein Klappentext, der verrät gleich alles, weil ohne Name und ohne Hintergrund funktioniert das nicht. Mein Klappentext ist eine Biografie.
Ah, ich verstehe.
Und zwar, okay. Das ist ein Buch, was ich schon gelesen habe, was aber definitiv ein Reread, ein zweites Mal lesen, definitiv verdient hätte. Am Tag seines Erscheins führte Unorthodox schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Da haben wir auch wieder die Spiegel-Bestsellerliste. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der kadistischen Satmar-Gemeinde in Wilmsburg, New York, herrscht die strengsten Regeln einer unorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldmann führt uns in die Grenzen des Erträglichen, wenn sie von der strikten Unterwerfung unter die strengen Lebensgesetze erzählt, von Ausgrenzung, Armut und von der Unterdrückung der Frau, von ihrer Zwangsehe und von der alltäglichen Angst, bei Verbotenen entdeckt und bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet, um ihren Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch, klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt. Unorthodox ist von Deborah Feldmann. Ist jetzt schon ein bisschen her. Die Dame wohnt mittlerweile in Berlin mit ihrem Sohn. Das heißt, sie zeigt dort halt wirklich den Weg, wie sie aufgewachsen ist, bis zu dem Punkt, wo sie halt sozusagen ausbrechen konnte. Das ist der erste Teil einer Biografie. Und ich habe damals sogar einer Lesung beigewohnt. Es ist ein Buch, weil ich nur jedem immer empfehlen kann, was ans Herz geht, was unglaublich nahe ist.
Ich weiß, dass auch du mir das Buch schon mal empfohlen hast, also als wir gemeinsam mal Bücher shoppen waren.
Ja.
Ich weiß halt selber nicht zum Beispiel, ob ich so ein Mensch bin, der gut Biografien lesen kann. Das weiß ich noch nicht. Da habe ich mich noch nie richtig rangewagt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher nur eine Biografie gelesen. Nee, stimmt nicht ganz. Ja, ich wüsste noch nicht, ob ich das packe.
Also es ist halt, also die Thematik ist sehr schlimm, muss ich sagen. Ich habe während des Lesens, ich habe geweint, ich habe mich mit ihr gefreut. Du gehst halt diesen Weg wirklich mit ihr mit. Und es ist halt nicht klassisch wie eine Biografie geschrieben, sondern du liest halt wirklich eine Geschichte dabei. Ja. Und uff. Also es gibt auch eine Netflix-Verfilmung, eine Serie dazu, die startet aber, als sie schon sozusagen geflüchtet ist, habe ich mir nicht angeguckt, weil ich wollte mir einfach dieses Buch so in Erinnerung behalten, wie es ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, mir kommt das nämlich insofern auch bekannt vor, dass das bei Netflix auch schon thematisch mal mir vorgeschlagen wurde, tatsächlich. Mhm. Ja, ja.
Also keine leichte Kost, aber kann ich jedem empfehlen, der sich mal darauf einlassen will. Es ist ein wunderbar geschriebenes Buch von einer sehr, sehr starken Frau und ihren Lebensweg da.
Keine Sommerlektüre, ganz im Gegensatz zu dem, was ich gerade vorgestellt habe.
Okay, Fabi, was ist dein zweites Buch?
Ja, ich habe natürlich noch ein weiteres Buch rausgesucht und ich hoffe, vielleicht kann ich dich damit überzeugen oder davon überzeugen. Mal gucken. Das ganze Buch ist schon erschienen, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, und es ist kein Buch von meiner Liste, aber ich weiß, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Mhm. Deswegen bin ich gespannt. Ein böser Kaiser erweckt Monster zum Leben, um sein Reich zu knechten, und seine eigene Tochter wird ihn aufhalten. Weißt du schon, worum es geht? Nicht ganz. Nee. Ich gucke, es ist noch kein ahnender Blick. Okay, dann lese ich weiter. Lin ist die Tochter des Kaisers und Erbin des Phönixreiches. Ihr tyrannischer Vater jedoch versklavt seine Untertanen und erschafft schreckliche Monster. Mit Hilfe der geheimnisvollen Knochensplittermagie. Doch die Gabe, diese zu wirken, hat Lin durch eine Krankheit verloren. Und seitdem versucht ihr Vater, sie als Thronfolgerin zu entmachten. Gefangen in einem Palast voller Geheimnisse und voller verschlossener Türen will Lin heimlich die Knochensplittermagie wiedererlernen, um ihren grausamen Vater und seine entsetzlichen Kreationen zu stoppen. Doch als die Revolution die Tore ihres Palastes erreicht, muss Lin entscheiden, ob sie ihr Geburtsrecht einfordert oder ihr Volk rettet.
Es macht so ein bisschen Klick. Ich habe das schon mal gehört.
Hast du es schon mal gehört, genau. Weil ich glaube, du hast es mir sogar mal, nicht empfohlen, aber hast gesagt, Mensch, guck dir das mal an. Es ist der Knochensplitterpalast. Ich meine, du hast mir das empfohlen. Darüber mal mit mir gesprochen. Und das ist der erste Band, der heißt Die Tochter. Und ist am 12. April erschienen und geschrieben von Andrea Stewart im Penhaligon Verlag, kann man das finden.
Klingt auf jeden Fall interessant. Es kommt gerade so meine engere Auswahl gerade rein.
Das ist auf jeden Fall der erste Band einer Trilogie. Der erste Band heißt Die Tochter, dann kommt der Kaiser und am Ende der Krieg. Das steht scheinbar schon fest.
Okay, gut, mein nächstes Buch, vielleicht habt ihr von mir gehört, es tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, von Kyote, dem die Magie begabten Sohn fahrender Spielleute. Das Lager seiner Truppe findet er verwüstet, die Mutter und den Vater tot. Sie haben einfach die falschen Lieder gesungen. Wer aber sind diese Chandrian, die weißglänzenden, schleichenden Mörder seiner Familie? Um ihn auf die Spur zu kommen, riskiert Kyote alles. Er lebt als Straßenjunge in der Hafenstadt Tariban, bis er auf das Arcanum, die Universität für hohe Magie, aufgenommen wird. Vom Namenszauber, der ihn als Kind fast das Leben gekostet hätte, erhofft sich Kyote, tut mir leid, K-V, O-T-H-E ist der Name.
Schwerer Name. Ja.
Ja. Die Macht, das Geheimnis der sagenumwobenen Dämonen aufzudecken. Im Mittelpunkt dieses Leseabenteuers steht ein großer Magier und leidenschaftlicher Wissenschaftler, ein Musiker, dessen Lieder die Sänger zum Weinen bringen, und ein schüchterner Liebhaber.
Ich weiß tatsächlich, was das für ein Buch ist, weil ich es auch in meinem Bücherregal zu stehen habe. Und ich gestehen muss, ich kam leider bisher nie dazu, es zu lesen. Leider noch nicht.
Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe es genau vor einem Jahr geschenkt bekommen zum Geburtstag, und zwar in einer Schmuckausgabe. Das Buch hat, glaube ich, 800 Seiten. Ja. Holla die Waldfee. Und von vielen von euch wird das höchstwahrscheinlich das Lieblingsbuch sein, weil als ich das mal im Stream angesprochen hatte, waren auch ganz viele so, oh mein Gott, das musst du lesen. Das ist nämlich von einer Trilogie, Der Name des Windes. Ja. Geschrieben von Patrick Rothfuß und Jochen Schweizer, ach, der ist der Übersetzer, Jochen Schwarzer. Und das Ganze, ja, ist schon etwas älter. Ich glaube, der zweite Teil ist draußen, der dritte Teil, glaube ich, mittlerweile auch, wenn ich das richtig sehe.
Ja, mir wurde die Buchreihe auch bisher eigentlich immer in sehr hohen Tönen wurde die gelobt. Und es wurde auch immer gesagt, ich muss das unbedingt lesen. Aber tatsächlich muss ich gestehen, dass mich halt diese Dicke dieses Buches ist immer so ein bisschen, also überwältigend. Jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir, ich weiß, das Buch wird bestimmt gut, aber es sind halt einfach 800 Seiten, ne? Also das ist Wahnsinn.
Ich glaube, das müssen wir, also wenn wir uns dafür entscheiden, drei teilen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Anne, apropos Brecher. Vielleicht habe ich auch ein Buch, was nicht 800 Seiten schreibt, aber vielleicht habe ich ein Buch, was vielleicht auch ein bisschen über unserem Pensum ist, aber vielleicht überzeugt es dich ja doch. Mal schauen. Es hat ganze 540 Seiten. Mal gucken. Ich lese dir mal den Klappentext vor. Vielleicht überzeugt dich ja das. Ja. Ne? Aber ich habe dich schon mal vorgewarnt. Okay. Eine Königin, eine Magierin, eine Drachenreiterin. Und nur gemeinsam sind sie einem uralten Feind gewachsen. Sollte Königin Sabran von Ynis kinderlos sterben, werden die Drachen zurückkehren. Denn ihre Familie ist das einzige Hindernis, das die Bestien zurückhält. Doch Auftragsmörder kommen ihr immer näher. Zu ihrem Glück ist ihre Zofe Erd, in Wahrheit eine Magierin vom Orden des Geheimen Baumes, die sie beschützt. Zur gleichen Zeit in dem weit im Osten liegenden Reich Seiki, wo Drachen wie Götter verehrt werden, rettet eine junge Drachenreiterin einem Schiffbrüchigen das Leben und verdammt sich damit selbst.
Das klingt gut. Das ist so, es wirkt nach Fantasy, nach starken Frauen, nach Unabhängigkeit. Das gefällt mir. Also das ist so was ich mir wünsche einfach.
Ja. Das ist okay. Das Buch heißt Der Orden des Geheimen Bundes. Ist tatsächlich der erste Band einer Reihe. Und mit dem Untertitel Die Magierin und von Samantha Shannon geschrieben. Ist tatsächlich auch erst dieses Jahr erschienen, wobei ich glaube, und korrigiert mich gerne, wenn ich was Falsches erzähle, liebe ZuhörerInnen da draußen. Ich meine, dass das Buch schon 2020 einmal in der gebundenen Variante erschienen ist. Also das ist nicht ganz neu, aber die Paperback-Variante ist Anfang des Jahres im Januar erschienen und ist der erste Band von einer Duologie. Der zweite Band heißt Die Königin. Und was ich auch hier lese, ist, dass auch noch demnächst erscheint das Kloster des Geheimen Baumes. Also es scheinen da noch weitere Bände zu kommen, genau. Ja. Erschienen im Blanc-Valet oder Blanc-Valet, je nachdem. Ich weiß es immer nicht, Verlag. Aber ja.
Das klingt auf jeden Fall okay. Okay, aber
okay.
Ich stelle dir erstmal noch mein Buch vor. Ich war ja in Hamburg, ich bin durch Thalia gestiefelt und bin an einem Buch hängen geblieben, was ich mir auch mitgenommen habe, was vielleicht an den quietschgrünen, also wirklich quietschgrünen Buchschnitt liegt, ist es mir halt direkt ins Auge gesprungen. London, Oktober 1883. Eines Abends kehrt Daniel Stapleton, meine Güte, ich hab's heute mit Namen, es tut mir furchtbar leid, ein einfacher Angestellter im Innenministerium in seine winzige Londoner Mietwohnung heim und findet auf seinem Kopfkissen eine goldene Taschenuhr. 6 Monate später explodiert im Gebäude von Scotland Yard eine Bombe. Tenniel wurde gerade noch rechtzeitig von seiner Uhr gewarnt. Nun macht er sich auf die Suche nach dem rätselhaften Uhrmacher und findet Keita Mori, einen Mann aus Japan, der etwas zu verbergen scheint.
Das klingt voll spannend.
Ja, oder?
Oh Gott, oh Gott. Ja, es klingt sehr gut. Erzähl mir ein bisschen mehr davon.
Okay, das ist das Buch heißt Der Uhrmacher in der Filigree Street und ist von Natasha Pulley. Das Cover, weswegen ich drauf gestoßen bin, da ist ein kleiner Cthulhu oben mit drauf. Es ist halt schwarz, wirklich mit quietschgrünen Ornamenten. Und es hat nicht so viele Seiten. Es hat 430.
Okay, es hat sich dünner angefühlt. Ja, gut, fast.
Das heißt, es fühlt sich halt nach düsterer Fantasy an und es erschien in der Hobbit-Presse, im Klett-Cotta Verlag.
Ach na Mensch, die kenne ich doch, die Hobbit-Presse. Klingt auch sehr, sehr spannend, muss ich gestehen. Wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, es ist so mal ein bisschen was anderes, mal weg von dem Klassischen hin zu vielleicht, also ich mag ja das Düstere ein bisschen mehr. Deswegen irgendwann, Fabi, bekomme ich dich dazu, dass wir irgendein Gruselbuch lesen.
Ja. Grusel, ja. Horror, nein.
Mit Grusel ist ja Horror.
Naja, mal so ganz Grusel, Grusel. Dann schlafe ich ja nie wieder. Dann sitze ich hier im Podcast und mache.
Aber gut, ich überlege gerade. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste. Ich überlege. Ich nehme die starken Frauen.
Du nimmst die starken Frauen. Den Orden des Geheimen Bundes.
Ja.
Also ich muss auch sagen, also ich meine, es ist ja was ich vorgeschlagen habe. Natürlich bin ich sehr froh, dass es, also ich nehme das natürlich auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich von deinen Vorschlägen nehmen würde. Also es waren alles sehr stark, also generell unsere Vorschläge fand ich heute sehr stark. Es macht es sehr schwer zu entscheiden. Und ich glaube, wenn ich einen von deinen wählen würde, würde ich wahrscheinlich sogar das letzte wählen, was du jetzt vorgestellt hast. Ich hätte aber echt ein bisschen Angst, dass das dann doch zu spoopy wird, muss ich gestehen. Ich bin, glaube ich, noch nicht so ganz bereit für zu spoopy. Mal schauen.
Müssen wir einfach Halloween abwarten.
Ich taste mich ran. Spätestens an Halloween bin ich dran mit Grusel, mit Gruselwusel.
Das finde ich doch schon mal gut. Okay, damit steht unser neues Buch, Der Orden des, wie? Des Geheimen Baumes.
Des Geheimen Baumes, genau. Die Magierin, Band 1. Ist ja nun wirklich auch ein Brecher und vielleicht ganz, ganz gut, wenn wir das jetzt in der Zeit wählen oder lesen, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber was ich auch sagen kann, wir werden irgendwann bestimmt auch die Magie des Windes lesen. Ich sehe das kommen.
Ja,
Wir irgendwann zusammen schaffen. Vielleicht produzieren wir einfach 50 Folgen vor und dann haben wir ganz viel Zeit.
Dann dürfen wir uns jetzt nicht so hängen lassen, sondern müssen halt durchziehen. Dann dürfen wir keine Pause machen. Dann muss man direkt weiter, trotz der Vorproduktion. Wobei, die nächste Woche wird erstmal spannend. Ach, ich werde nächste Woche nicht viel zum Lesen kommen, aber danach wieder. Danach wird es besser. Von daher. Fabi. Ich danke dir für diesen tollen Podcast, für eine Stunde 22. Ich glaube, das wird so unsere Zeit.
Ich glaube auch. Also es pegelt sich gerade so darin ein, ne?
Ja.
Ich finde das okay. Klar, mehr soll es jetzt nicht werden, finde ich. Ist aber so eigener Geschmack, muss ich gestehen. Aber ja, ich finde es gut so.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Buch gehört, gerade im Klappentext, wo ihr sagt, da muss ich unbedingt mal reinhören. Und ganz wichtig, wenn ihr sagt, wir haben Ravenhall Academy zum Beispiel auch gelesen und ihr seid gleicher Meinung, anderer Meinung oder je nachdem, lasst es uns gerne wissen. Das ist ja immer noch, es ist ein Austausch, es ist nur unsere Meinung und uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Könnt ihr gerne entweder auf Twitter, auf Instagram oder demnächst vielleicht auch bei TikTok dort lassen oder uns auch privat schreiben. Auf unseren Discords gibt es dazu kleine Channels, da kommt schon immer wieder Feedback mit rein und wir freuen uns da sehr drüber, das auch zu lesen.
Ja. Von daher. Ja. Also ich, wie gesagt, auch zu unserem ersten Buch von Mara Wulf, ne, da würde ich, egal wann ihr einsteigt, wir freuen uns immer über Feedback. Auch wenn ihr nur Folge 1 gehört habt, dann könnt ihr uns dazu auch gerne noch, auch wenn es schon ein bisschen her ist, Feedback geben. Ich finde es immer ganz schön. Zu den Büchern auch, wie ich schon sagte. So, über Bücher reden ist was, was Anne mag, das ist was, was ich mag. Deswegen haben wir uns hier entschieden, das zu tun. Deswegen sind wir immer ganz happy, wenn jemand da draußen sich dazu entscheidet, uns was mitzuteilen und zu erzählen.
Ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderbar fantastischen Tag. Passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Bye, bye.